herzlich willkommen zur 51. Folge von der Tratunat. Ich habe wieder Eike Mira zu Gast. Genau, und heute geht es um Kurzgeschichten. Also Eike als Kurzgeschichtenautorex. Und wir werden es so machen. Erst stellt Eike sich vor und fokussiert ganz auf Eikes Tätigkeit als Kurzgeschichtenautorex, weil über den Roman Proxy haben wir ja letzten Monat schon gesprochen. Dann reden wir ein bisschen über Kurzgeschichtenaktivitäten, auch über Übersetzungen, die schon passiert sind oder noch geplant sind. Dann liest Eike für uns eine Kurzgeschichte, die ich mir ausgesucht habe, nämlich aus der Anthologie Psyche mit Zukunft, Ein Schritt ins Leere. Und danach sprechen wir über die Kurzgeschichte Ein Schritt ins Leere, also sozusagen dreiteilig das Interview. Herzlich willkommen, Eike.
Hey, hallo. Schön, dass ich wieder hier sein darf.
Ja, ich freue mich auch, dich wieder zu sehen und zu hören. Cool. Ja, reden wir über Kurzgeschichten. Ich kann ja mal so einen Aufschlag machen, denn ich habe dich auch zuerst als Kurzgeschichtenautorex kennengelernt. Damals bei dieser Anthologie, wo es auch um Psyche ging, aber anders, von Michael Tinneberg.
Genau, F-Diagnosen.
F-Diagnosen, genau. Das hattest du mir, glaube ich, empfohlen. Und dann habe ich die auch gelesen und auch rezensiert. Und da ging es so ein bisschen um ein erzählendes Ich, bei dem das Gender so ein bisschen unklar war. Oder war es unklar, ob Mensch oder Maschine, so ein bisschen so?
Das war auch nochmal eine Ebene in der Geschichte auf jeden Fall, weil dann eine Person kam, bei der man es nicht wusste, also eben diese Notaufnahme. Mhm. Und genau, ja. Und da schließt sich eigentlich auch der Kreis, weil die Geschichte, die ich heute lese, ist ja auch aus einer Anthologie, die sich wie F-Diagnosen um Psyche und was damit zusammenhängt,
beschäftigt. Aber völlig anders. Mhm. Fühlt sich völlig anders an.
Ja.
Also ich kenne ja beide Anthologien und die Psyche mit Zukunft hat einen total anderen Fokus. Mhm. Und es ist viel, viel empowernder, was das psychische Krankheiten betrifft und ein bisschen sensibler, glaube ich.
Auf jeden Fall, so war auch schon die Ausschreibung, dass es eben um dieses empowernde Element geht, einfach das mal anders zu betrachten.
Ja.
Neurodiversität.
Mhm. Ja, genau, absolut. Und du hattest ja dann auch damals im ersten Jahr der Kurzgeschichtenveröffentlichung gleich drei Geschichten auf allen Shortlists beim Kurt-Laßwitz-Preis und dem Deutschen Science-Fiction-Preis, nämlich Universum ohne Eisbären, Utopie 27, was dann auch beide Preise gewonnen hat, und Vorsicht, synthetisches Leben.
Genau, ja.
Ja, genau. Ja, geil. Und ich habe gesehen, bei Insta hattest du geschrieben, Utopie 27 wurde inzwischen auch übersetzt.
Genau, sehr aufregend für mich. Es erscheint gerade jetzt in China, in einem der größten Science-Fiction-Magazine, Science Fiction World, Utopie 27.
Das ist echt cool.
Ja, finde ich unglaublich aufregend und bin, ja, also hätte jetzt auch schon natürlich gerne das Magazin in der Hand, um es euch mal zu zeigen. Ist noch nicht angekommen. Ja, finde das sehr, sehr spannend. Das hat eine richtig hohe Auflage, von der wir hier in der deutschsprachigen Science Fiction träumen können. Ich glaube, im Schnitt wird das sogar, weil das Magazin im Schnitt von 5 verschiedenen Personen gelesen wird, hat das, glaube ich, schon eine Auflage von 300.000 und wird dann, dadurch, dass eben ein Magazin so oft gelesen wird, von fast 1 Million dann gelesen. Das ist schon, ja, ziemlich krass.
Ja, das sind andere Dimensionen, davon träumen. Gibt es da noch Rezensionen auf Chinesisch, die du dir dann mit Google Translate übersetzen lassen musst oder so?
Ja, das muss ich mal rausfinden, ob es sowas gibt. Da werde ich auf jeden Fall mal nachfragen. Es ist gar nicht so einfach, das rauszufinden.
Das ist voll krass. Sehr cool. Ich frage mich jetzt gerade, ob die chinesischen SF-Fans sowas nutzen wie Goodreads oder bei Amazon Rezensionen machen, also da, wo man es leicht findet, oder ob das eher alles so verstreut ist.
Mhm.
Ja, halt uns auf dem Laufenden. Da bin ich wirklich gespannt. Aber du kannst was anderes in die Kamera halten, eine andere Übersetzung, die bald kommt.
Die 2025 im Mai erscheint. Ich habe schon das Vorab-Exemplar. Und zwar ist das die Anthologie, in der Ein Schritt aus Leere auf Englisch erscheint. A Step into Emptiness. Eine Anthologie, wie es hier auch heißt, Stories of Queer and Trans Futurity. Hier sozusagen dieses Transsein im Mittelpunkt steht, auch als positiv empowernd von dem Herausgeber Lee Mandelo. Freue ich mich natürlich auch sehr darüber, dass ich eine der zwei Übersetzungen in dieser Anthologie sein darf. Ansonsten genauso das US-amerikanische AutorInnen.
und erscheint am 27. Mai und man kann es auch schon vorbestellen.
Genau, es ist schon bei Amazon drin. Und ich das Vorab-Exemplar und meine Übersetzerin Conny Covington hat ein Exemplar auch im Otherland Berlin abgelegt. Also wer da mal reinschauen möchte.
Ja, sehr geil. Und noch eine dritte Übersetzung. Das ist besonders faszinierend auf Französisch.
Genau, das war letztes Jahr im Winter. Da durfte ich dann auch in Paris zum Release aus der Geschichte lesen auf Französisch. Und die Geschichte ist noch gar nicht auf Deutsch erschienen. Da muss ich mir auch etwas überlegen. Ich arbeite auch schon gerade an einem Kurzgeschichtenband, also wo dann auch alle Storys zusammenkommen. Und vielleicht wäre das eine Überlegung, da dann die deutsche Version erscheinen zu lassen.
Hast du die denn originär auf Französisch geschrieben?
Nee, ich habe sie auf Deutsch geschrieben und sie wurde dann von zwei ÜbersetzerInnen übersetzt.
Und genau, du hast sie auch selbst auf Französisch vorgelesen, ne?
Ja, ich hatte das Glück, dass ich da eben eingeladen wurde zum Release und durfte da auch lesen. Da war auch eine französische Autorin vor Ort und wir haben danach auch diskutiert. Das habe ich alles auf Französisch gemacht. Und um das zu üben, also zu wissen, wie spreche ich das überhaupt richtig aus, was ich vorlesen möchte, habe ich die KI genommen, die bei Word dabei ist, also die Texte vorlesen lässt. Und einfach um zu wissen, wie es wird richtig ausgesprochen und damit dann geübt. Und ja, es hat alles funktioniert und hat sehr, sehr viel Spaß gemacht. Und genau, vielleicht können wir danach auch nochmal darüber sprechen, über die französische sprachige Science-Fiction-Szene. Finde ich mich auch sehr spannend, was da so passiert.
Ja, das schreibe ich mir auf. Darüber reden wir dann auf jeden Fall. Und was ich auch gerne wissen wollen würde, also das können wir uns auch für danach aufsparen, wie sich das so anfühlt, das in einer anderen Sprache zu erleben. Also ob sich dadurch irgendwas am Gefühl für die Kurzgeschichte ändert. Und da diese Geschichte, die du jetzt gleich liest, ja auch auf Englisch erschienen ist, können wir ja dann gleich dann anknüpfen. So.
Auf jeden Fall.
Also ich hatte mal welche auf Polnisch übersetzt und ich kann kein Polnisch. Da habe ich dann bei der Lesung nur gemerkt, an welcher Stelle sie waren, wenn Namen vorkamen oder die Leute gelacht haben, weil ich dann wusste, wo sie sind. Und Morsche Haut wurde auf Englisch übersetzt. Und das ist total interessant. Das fühlt sich nämlich an einigen Stellen dann anders an. Finde ich, ja. Das macht irgendwie, ne? Also das, da taufen wir dann ein. Aber zunächst möchte ich dich herzlich einladen, einen Schritt ins Leere zu lesen.
Sehr gerne. Ein Schritt ins Leere. Schon auf den ersten Blick keine Zähne, Hautgeschwüre, kaputte Raumanzüge offenbarte sich die Armut des Monds. Für uns beide reservierte ich stets ein Zimmer in einem der teureren Hotels, die alle gleich heruntergekommen waren. Bei meiner Ankunft hinterließ ich ein bisschen Trinkgeld, dann erinnerten sie sich noch ein Jahr später an mich. Dir war wichtig, vor mir einzutreffen. Ein oder zwei Tage, um dich auszuruhen von deinen sonnenfernen Reisen. Einmal kamen wir gleichzeitig an, meine Schuld. Ich hatte das Datum durcheinander gebracht. Dein Mund spuckte Sätze, in denen alle Wörter auf den Kopf gestellt waren, deine rotgerinnerten Augen zuckten und tränten. Dein ganzer Körper zitterte. Dein Zustand machte mich wütend. Korrupt, schrie ich dich an. Die gesamte Scheiß-Space-Industrie. Frachter fliegen unter Billigflaggen, um Geld zu sparen. Die Besatzung wird ausgehungert oder vergiftet mit gepanschten Raumfahrtmedikamenten. Dauernd gehen Schiffe verloren. Für lebende Fracht wurden sie gar nicht gebaut, sondern einfach nur billig umgerüstet. Wir stritten. Das änderte nichts. Die Raumfahrt war dein Leben. Du sahst für dich kein anderes. Von da an achtete ich darauf, später anzukommen. Doch dein Anblick, so zerstört und so zerbrechlich, wurde ich nie wieder los. Wie ein spitzer Fingernagel grub er sich in meinen Herzmuskel und hüllte ihn von innen aus. Trotzig sagte ich, wenn ich dich nicht ändern kann, werde ich es auch nicht versuchen. Dauernd alles ändern zu wollen, ist spezifisch für Menschen von der Erde. Das sagtest du nie vorwurfsvoll, sondern so, als wärst du fasziniert davon. Bevor du von einer Reise mit neu implantierten Brüsten wiederkamst, weil eine deiner Schwestern gestorben war, wusste ich nicht einmal, dass du Familie hast, noch was sie dir bedeutet. In meinem Polykül ist es üblich, beim Tod einer Angehörigen deren Körperteile anzunehmen oder abzustoßen. Wir pflanzen uns dauernd neue Organe ein oder tauschen Gliedmaßen untereinander. Ich wusste, dass Menschen der Raumfahrt ein Polykül viel weiter fassten als erdgebundene Menschen eine Familie. dass dein Körper dir nie ganz allein gehörte. Solje, ich liebe dich, egal mit welchen Körperteilen ich gerade herumlaufe. Anfangs empfand ich den Kosenamen als herablassend, als würdest du damit all das löschen, was mich besonders machte. Dann jedoch gewöhnte ich mich daran. Irgendwann hörte ich deine Zuneigung darin und sehnte mich danach, wurde richtig süchtig nach dem Namen. Wenn du mich dann statt Solje bei meinem Erdennamen riefst, fühlte es sich an, als ob du mit Absicht mein Herz aufspießt. Nach unserem ersten Sex hast du mir gestanden, meinen eigenen Geburtsnamen finde ich so zäh und ätzend wie das Reinigungsmittel, mit dem Bots die Gefängnisböden schrubben. Du hast mir nie gesagt, woher du weißt, welches Reinigungsmittel sie benutzen. Das auf Deep Space bracht dann fast nur Menschen arbeiten, die in Raumstationen aufgewachsen sind, wusste ich. Und dass du so ein Mensch warst, war mir seit unserem ersten Zusammentreffen klar. Dein Körper ungewöhnlich groß, dazu dieser unnahbar weite Blick. Trotzdem fragte ich oft, was bedeutet es, ein Mensch der Raumfahrt zu sein? Unsere Körper bestehen aus biosynthetischen Zellen. Wir sind optimiert für das Leben im All. Aber es bedeutet viel mehr als das, beharrte ich. Ihr tickt anders als wir. Erst da hast du verstanden, was ich hören wollte. Viele von uns sind das, was Menschen auf der Erde als neuro-untypisch bezeichnen. Ich wurde als Lilge diagnostiziert. Das bedeutet, ich kann Informationen schwer einordnen. Dafür finde ich Lösungen, an die niemand sonst gedacht hat. Ich weiß, was Lilge bedeutet. Die Art, wie ich das sagte, muss mich verraten haben. Ich konnte förmlich sehen, wie die Einsicht in dir einschlug. Später hast du mir gestanden, dass du es bereits bei unserem ersten Treffen gespürt hattest, was ich bin und doch verberge. Solje, nimmst du dagegen Tabletten? Wie lange schon? Seit ich 7 Jahre alt bin. Erst, damit ich besser in der Schule mitkomme, jetzt für die Arbeit. Tränen schossen dir in die Augen. Du nahmst mich in den Arm. Was wir brauchen, sind nicht Pillen, sondern eine reizarme Umgebung, transparente Abläufe, klare, strukturierte Kommunikation. Ich lachte den Schmerz weg. Dann ist die Raumfahrt perfekt für uns. Jetzt liefen auch mir die Tränen über das Gesicht. Es muss ein Jahr später gewesen sein, als ich zu dir sagte, wenn du zu mir sprichst, sehe ich Bilder. Das ist bei Legel so. Und wenn ich spreche, was siehst du? Darauf hast du gelacht. Solje, ich sehe dich, manchmal auch uns. Meine Frau und ich benutzen nur unsere Geburtsnamen. Darauf hast du nichts gesagt. Als ich meiner Frau das erste Mal von dir erzählte, warnte sie mich. Menschen, die im All aufgewachsen sind, denken anders als wir, sind schwierig im Umgang. Meine Frau ist Künstlerin, erfolgreich und selbstbewusst. Vor mir hatte sie schon viele Ehen geführt und glaubte daher, alles darüber zu wissen. Eine Zweitehe mit so jemandem wird kein gutes Ende nehmen, prophezeite sie mir. Ich nahm meine Pille gegen das Legel gern mit Spucke, saugte dazu an einem Vape, um den chemischen Geschmack zu beseitigen, blies den Erdbeer-Rhabarber-Dampf aber nie in deine Richtung. Weil du gegen das Legel keine Pillen nahmst, besaßt du eine viel höhere Sensibilität gegenüber Gerüchen und Geräuschen als ich. Selbst auf dem stillen Mond hast du die Lüftungsgeräusche der Station kommentiert, die nicht schlimmer waren als anderswo. Wenn ein Bot unser Zimmer mit Raumspray behandelte, hast du dich beschwert. Allerdings auf so höfliche und leise Art, dass es schon bald wieder passierte. Auch dein Rückzugsbedarf war höher als meiner. Mir machte es nichts aus, zusammen mit dir auf dem Hotelzimmer zu bleiben, die öffentlichen Badelandschaften nur aufzusuchen, sobald fast niemand mehr dort war. Nach dem Aufwachen oder vor dem Schlafen saßt du gern mit Lärmschutzkopfhörern und geschlossenen Augen da. Was deine Arbeit betraf, warst du im Gegensatz zu mir hochmotiviert. Vielleicht, weil die Aufgaben auf einem Deep Space Frachter genau deinem Interessengebiet entsprachen. Meine monotonen Kontrollarbeiten, ich korrigierte von KIs erzeugte Liebesromane, machten mir weder Spaß, noch brachten sie genügend Geld ein. Was unsere Beziehung betraf, hast du dich, wie bei deiner Arbeit, auf einem schmalen Grat zwischen Unter- und Überforderung bewegt. So viel Begeisterung steckte in dir. Erschöpfung oder Belastungsgrenzen hast du gar nicht wahrgenommen. Über die eigenen Kräfte hinaus hast du dich verausgabt, bei deiner Arbeit, bei unserem Sex. Legel zu sein, damit gingst du offen um. Von der Erde kannte ich das nicht. Anfangs irritierte mich das, später bewunderte ich es. Für die Raumfahrt nahmst du Medikamente, nicht aber gegen das Legel. Das Frachtunternehmen brauchte deine besondere Art zu denken, hatte dich deswegen eingestellt. Auch wenn dich diese besondere Art von anderen isolierte. Aber wer die Raumfahrt wählt, wählt die Isolation. Vielleicht hat die Raumfahrt dich gewählt und jetzt quetscht sie dich aus. Von unserem zweiten Treffen an nahmst du mich mit zu den unteren Ebenen der Mondstation. Dort bekamst du billige Derivate deiner Space-Infusion. Außerdem kauften wir uns kleine Kügelchen, die wir abends nach dem Essen kauten. Es war jedes Mal eine Erleuchtung. Entweder fingen wir an, endlos zu erzählen, oder wir verspazierten über die Promenade, starrten durch das Panoramafenster oder blieben im Zimmer und probierten neue Arten Sex aus. Nie wussten wir, was passieren würde, aber immer war es gut. Kurz nach deinem Tod bin ich zum Mond geflogen und allein hinuntergegangen. Schweigend erwarteten sie mich. Ihre rissigen Gesichter waren geschwollen, die Haut am Nasenrücken aufgeplatzt. Wenn ich mit dir hinunterstieg, blieb ich aufrecht. Versteckte mich nicht, jetzt ging ich gebeugt. Dein Tod hat meinen Körper verformt. Sie sahen das, sie sahen alles. Ich hatte das Gefühl, ihnen vollkommen nackt gegenüberzutreten. Demütig wie eine Pilgerin näherte ich mich, hielt ihnen mein Geld hin und erhielt dafür ihren Segen. Zurück im Zimmer aß ich die Kügelchen und hörte Musik. Und ich weinte tatsächlich. Hinter meinem Betongesicht befindet sich jetzt eine Zelle, darin eingesperrt dein Echo. Die Pille gegen das Legel, auf dem Boden liegt sie, trägt das gleiche, harte Gesicht, das ich jetzt trage. Bei unserem ersten Treffen hast du mich angelächelt, ein Lächeln, von dem ich nicht wusste, ob es mir gefällt. Wie alle Menschen, die zum ersten Mal zum Mond reisen, war ich maßlos enttäuscht. Statt mehr Gehalt hatte mein geiziger Chef einer Kollegin und mir Erholung versprochen. Ich fühlte mich betrogen. Die Luft in der Station schmeckte abgestanden. Die künstlichen Wasserlandschaften knisterten hässlich und heruntergekommen. Am ersten Tag ließ ich mich noch von den gigantischen Maschinen beeindrucken, die in der Einöde das wertvolle Wasser abpumpten. Wenige Stunden später hatte ich bereits das Gefühl, alles gesehen zu haben. Dann traf ich dich. Du standst vor dem Panoramaglas, den Blick in die Landschaft versenkt, als wärst du ein exotisches Tier, zeigte meine Kollegin auf dich und sagte, Raumfahrer Rex, auf der Erde kaum zu sehen. Auf jede ihrer Schamlosigkeiten widersprachst du souverän, weshalb ich dich anfangs für arrogant hielt. Während du ihre Fragen aushielst, sahst du mich an, als wolltest du etwas von mir wissen. Am nächsten Tag lag meine Kollegin mit Fieber im Bett. Sie hatte sich ein Stationsvirus eingefangen. Ich ging allein ins Schwimmbad. Dort entdeckte ich dich auf dem Rücken in einem Salzwasserbecken. Dein langer, dünner Körper schwebte wie dicht über der Oberfläche. Auf deiner nackten Haut klebte die gesamte Dunkelheit des Alls. Damals verstand ich nicht, was an diesem Anblick so wehtat. Heute weiß ich es. Es ist der gleiche Schmerz, den ich jetzt spüre. Fast 4 Stunden liegt die Pille auf dem Boden und starrt mich an, aber ich rühre mich nicht. Der Druck, den ich mein Leben lang spürte, war einfach der Druck, diesen Schmerz zu betäuben. Ein Schmerz, der zu mir gehört. So wie du einst zu mir gehört hast. 5 Stunden ohne Pille und mein Kopf gleicht mehr und mehr einer leeren Raumstation, andauernd wehen Gedanken aus Staub und Frost hindurch. Das ist Reue, weil ich mein ganzes Leben lang nicht ich selbst war. Nachdem ich dir im Schwimmbad begegnete, traf ich dich später auf der Promenade. Deine Nase drückte gegen das Panoramafenster. Ich hielt an und tat es dir nach. Spürst du die Vibration? Hast du mich gefragt. Ich spürte sie. Dann hast du etwas gemurmelt. Es klang wie endlich. Das war für mich so, als hättest du ein Leben lang auf mich gewartet, sagte ich Jahre später, als wir erschöpft nebeneinander lagen. Auf deiner Oberlippe glitzerten Schweißtropfen. Da hast du geseufzt und mich gefragt, warum glaubst du, ich habe nur ein Leben lang auf dich gewartet? Das war unser Anfang, zumindest in diesem Leben. Auch deine Familie akzeptierte unsere Heirat nicht. Erst nach deinem Tod schrieb mir eine deiner Schwestern. Meine Frau hielt mich im Arm, als ich die wenigen Worte las. Im Geiste sah ich dich durch das Schwimmbecken gleiten. Und ich sah wieder das All. In all seiner Schönheit. In all seiner Schrecklichkeit. Manchmal habe ich deine Haut gerochen und mich gefragt, was ich da rieche. Das gesamte All zugleich, das Überall? So nennt ihr diesen Geruch. Oder ist es nicht eher ein Gefühl? Jetzt, da ich den Schmerz wieder habe, bin ich davon überzeugt, dass das gesamte Leben nur ein Gefühl ist, das ich nie spüren durfte, weil es in die Vorstellung anderer nicht hineinpasst. Vielleicht lerne ich eines Tages zu leben. Ohne dich. Ohne die Pille. Wird mein Betongesicht endlich flüssig? Gesichter sind kein zuverlässiges Instrument zur Selbstinspektion, hast du mir mal erklärt. Unsere Gesichter haben bereits zu viel gesehen. Sie sind erschöpft. Jeden Tag müssen sie Dinge einfangen und zurückwerfen. Mit der Zeit nutzen diese Dinge unsere Gesichter ab. 9 Stunden ohne Pille und ich kann mich wieder an jedes deiner Worte erinnern. So klar und deutlich. Ich kann sogar hören, wie du sie gesagt hast. 10 Stunden ohne Pille und meinem Gehirn wachsen Arme. Nach allen Seiten will ich damit greifen. Du hast mich nie so erlebt, so wie ich jetzt bin. Für dich muss dieser Zustand normal gewesen sein. Für mich ist es aufregend, ungewohnt, unheimlich. Bin ich jetzt wie das All? Ja, ich bin ein Vakuum. Ich suche keine Form zum Ausfüllen. Ich möchte nur umfassen. Alles. Wenn ich mich konzentriere, sehe ich dich. Dein Gesicht so nah an meinem, dass ich glaube, wir berühren uns. Kurz vergesse ich, wo ich bin, ob ich hinaus oder hineinschaue. Mit dir passiert mir das oft, sage ich laut. Du nickst, als könntest du mich hören. Was machen die Mondmaschinen, frage ich dich, als könnte ich nichts sehen, als wäre zu sehen eine Entscheidung, die ich gerade nicht treffen möchte. Dein Atem riecht nach Sonne, die Art von Sonne, die Menschen gebaut haben. Du beschreibst mir, was du siehst. Ein Schwimmbad, aus dem Dampf aufsteigt. Wir hätten nie hierher kommen sollen, sage ich. Durch die feinen Wassermoleküle hindurch scheint sich meine Stimme aufzuhellen. Selbst mein Körper spricht jetzt in einem strahlenden Weiß. Erst da wird mir klar, wir stehen nicht draußen, sondern drinnen, in der dampfenden Badehalle. Du nimmst meine Hand, ich will nicht, und bewege mich trotzdem, als gehorche mein Körper nur dir. Wir haben so viel aufgegeben, um hier anzukommen. Du hast recht. Sie geben uns besondere Badekappen, damit uns die anderen im Wasser sofort erkennen. Außer uns gibt es nur wenige Menschen hier. Niemand trägt Badekappen wie wir, ganz billige, die im Wasser aufweichen. Sie riechen beißend chemisch. Mir schießen Tränen in die Augen, sobald ich sie aufziehe. Ich möchte dich küssen, aber nicht vor den anderen. Wasser umfängt mich. Die ersten Sekunden sind kritisch, weil ich dann immer denke, geht mein Körper unter? Wirst du mir beim Sterben zusehen müssen? Deshalb tauche ich vor dir ein. Ich will dich nicht sterben sehen. Du weißt das. Und ich weiß, dass du mich für diese Eigenart liebst, weil es ein bisschen Lil ist. Mir fällt ein, dass ich dir nie gesagt habe, wie sehr ich es mochte, wenn du dich vor den kleinen Hotelkühlschrank auf den Boden gelegt hast, weil dir das Brummen die Angst nahm. Das Geräusch bringt mich zum Weinen, wenn ich damit ganz allein bin. Dein Geständnis machte mich traurig und glücklich zugleich, weil ich wusste, ich werde das nie erleben, denn sobald ich da bin, bist du nicht allein. Unter Wasser öffne ich die Augen. Ein Moment fühlt es sich an wie damals, als wir frisch verheiratet waren. Das ist so lange her und trotzdem verfolgt es mich, meine Angst, dass wir es nicht schaffen. Wir haben gegen unsere Bestimmung gehandelt. So etwas geht nie gut. Als wolltest du dich selbst damit quälen, tauchst du sehr langsam ein. Ich kenne deinen jetzigen Körper noch nicht so gut. Mit geschlossenen Augen fasse ich ihn an und bin überrascht über die Rundungen. Was an dir hängt, ist weich und warm und erinnert mich an gar nichts. Wir bleiben am Rand, während die anderen an uns vorbeiziehen, ans andere Ende, ins tiefe Becken. Möchtest du auch? Fragst du. Worte schweben zwischen uns, aber ich schaue weg. Mir macht es Spaß, andere zu beobachten. Zusammen verlassen wir das Schwimmbad, gehen direkt aufs Zimmer. Ich will dich verführen. Du schaust mich an und sagst, ich weiß, was du vorhast. Sollten wir nicht die Restaurants erkunden? Wir haben die ganze Woche. Komm her. Du nimmst mich in den Arm. Kurz weiß ich nicht, ob du mich trösten oder küssen möchtest. Mir laufen Tränen über das Gesicht. Deine Augen, sagst du. Etwas stimmt damit nicht. Ich sehe dich nicht. Du verstehst, was ich will. Du nimmst meine Hand und führst mich durchs Zimmer. Wir können die ganze Woche drin bleiben. Ich bleibe stehen. Du lässt meine Hand los und ich sehe tatsächlich nichts. Ich flüstere. Egal, wohin ich blicke. Überall ein leichter Nebel. So real, ich möchte ihn anfassen. Das ist berauschend. Ich kann dich atmen hören. Du hältst den Atem an. Und jetzt? Ich ziehe mich aus. Ich tue es nicht. Ich will, dass du es dir vorstellst. Durch den Nebel hindurch kann ich hören, wie du den Hotelbademantel abstreifst, wie der schwere Stoff in der niedrigen Schwerkraft seltsam langsam zu Boden fällt. Ich kann die Tropfen unserer Badekappen schmecken, sie sogar riechen. Ich bin nackt, sage ich. Ich auch, kommt es aus dem Nebel. Du bewegst dich auf mich zu. Aber eigentlich ist es das All, das uns beide bewegt. Wir stürzen ineinander so, wie wir es immer tun. Hinterher liegen wir Schulter an Schulter auf dem Boden. Der Nebel hängt wie eine Schicht über dem Teppich. Ich berühre ihn, damit er sich auflöst. Ich habe keine Angst, sagst du. Das Wort Angst schwebt über meinem Gesicht. Aber ich berühre es nicht. Der tödliche Mondbaum schlägt gegen das Fenster. Seine Äste krachen wie Knochen. Ich rolle mich auf dich. Mein Körper macht das von allein. Es stimmt, was sie über euch sagen. Menschen der Raumfahrt wurden für spezifische Aufgaben gebaut. Ihr habt einen Sinn. Menschen von der Erde haben das nicht. Du lachst. Du findest mich komisch. Menschen von der Erde könnten sich selbst einen Sinn geben. Und dann, wofür hast du mich gebaut? Das fragst du jedes Mal. Du weißt, die Frage ergibt keinen Sinn. Und doch ist es das Einzige, was dich beschäftigt. Du bist hier und ich bin dort. Das ist meine Antwort. Jedes Mal. Erst jetzt sehe ich die Wahrheit, die sich stets dahinter verbarg. 11 Stunden ohne Pille und ich glaube, alles zu verstehen, auch wenn ich es nicht in Worte fassen kann. Mein Verstehen ist taktil, olfaktorisch, synästhetisch. Das Hotel tat alles, um uns das Gefühl zu vermitteln, unser Leben könne ewig so weitergehen. Als gäbe es kein Ende, keine Notwendigkeit. Dabei passierte auf dem Mond dauernd etwas. Bei unserem ersten Aufenthalt gab es einen Meteoriteneinschlag, der uns tagelang im Dunkeln sitzen ließ. Ein anderes Mal zog ein Gast eine Waffe und bedrohte einen Angestellten. Wir waren gerade auf unserem Zimmer, hatten uns gestritten, dann versöhnt. Ineinander verhakt lagen wir im Bett, meine Hand tief in deiner neuen Vagina. Ich war kurz weggenickt, als das Militär an unsere Tür klopfte. Jedes Jahr trafen wir uns in diesem Hotel, in diesem Zimmer, auf diesem trostlosen Satelliten, obwohl die Kriminalität hoch und das Wetter tödlich war. Das ist irgendwie romantisch, hast du gesagt. Aber das war nur die halbe Wahrheit. Für uns beide war es ein leicht zu erreichender Ort, noch dazu günstig. Die Vorfälle im Hotel störten uns nicht. Was mir Angst machte, war der alte Mondbaum vor unserem Fenster. Eine biosynthetische Erfindung, die jeden Moment über uns zusammenkrachen konnte. Von dieser Angst habe ich dir nie erzählt. Vielleicht, weil ich wusste, dass mich so eine Angst Lilgel macht. Eine Woche ging immer zu schnell rum. Wir durchliefen sie wie ein ganzes Leben. Mehr blieb uns nicht. Wenn ich auf der Erde KI-Texte korrigierte, dachte ich an den Mond, an das schäbige Hotel, an das warme Schwimmbad, an die fehlende Schwerkraft, die aus meinen Knochen Gummi machte, an die faulig riechende Stationsluft, die wie ein Dolch durch meine Nasenflügel stach. Und ich vermisste das alles. 12 Stunden ohne Pille. Und du hörst mir immer noch zu, besitzt immer noch die ermüdende Gabe, anderen Menschen zuzuhören. Dabei erzählen doch alle gern Geschichten über sich selbst. Das hier ist deine. Auf einer sonnenfernen Raumstation bist du aufgewachsen. Deine Eltern trennten sich kurz nach deiner Geburt. Zwei Stationsgeschwister zogen dich auf. Einmal hat sich eine Person aus deinem Polykül ganz fürchterlich in dich verliebt. Als du dich für die Raumfahrt entschiedst und die Station für immer verlassen wolltest, hat die Person 3 Tage lang geweint. Damals dachte ich, ich hätte dich bei deiner ersten Lüge ertappt. Wie kann jemand 3 Tage lang weinen, ohne zu essen und zu trinken? Liebe. Liebe ist nur für Geschichten. Damals kannte ich noch keinen echten Kummer. Als die Nachricht kam, dachte ich daran zurück und wünschte mir, ich hätte so viele Tränen. Tränen für 3 Tage. Aber ich hatte keine einzige. Menschen von der Erde sind nicht gut darin, Liebesgeschichten zu schreiben. Deshalb lassen wir das KI machen. Es kam zu heftigen Eruptionen auf der Sonne, schrieb mir meine Frau. Ich saß bei der Arbeit und antwortete nicht. Geladene Teilchen sind herausgebrochen und bahnen sich einen Weg durchs All. Die Teilchenschauer rasen mit unterschiedlichen Geschwindigkeiten. Und dann? Ein geomagnetischer Sturm der Kategorie 5. Raumstationen wurden geräumt. Frachter ändern ihre Routen. Nur dein Frachter änderte seine Route nicht. Bis heute weiß niemand, warum ihr nicht abgedreht seid. Ich tat alles, um das herauszufinden. Ich schrieb Briefe, rief an, sprach mit Leuten persönlich. Wochen vor dem Sturm hatte dein Frachter immer wieder technische Probleme. 20 Tage wart ihr bereits im Verzug. Wegen Erschöpfung wurde die komplette Crew ausgetauscht. Nur du und 2 andere blieben an Bord. Ihr wart die einzigen erfahrenen Raumfahrer, Rex. Die neue Kapitänin war jung und musste sich noch beweisen. Sie befahl, mitten durch den Sturm zu fliegen. Wollte sie verlorene Zeit aufholen? Oder wurde sie unter Druck gesetzt? Wusste sie überhaupt von den technischen Problemen? Keine Überlebenden. Keine Aufzeichnungen. Die Blackbox verschwunden. Ich habe versucht, mir vorzustellen, wie es ist, durch einen Teilchensturm der Stärke 5 zu fliegen. Welche Kräfte wirkten auf dich ein? Welche Angst? Wusstest du, dass du dem Sturm vollkommen ausgeliefert bist? Dass der schlecht reparierte, völlig überladene Frachter überhaupt keine Chance hatte? Hast du kurz vor deinem Tod an uns gedacht? An mich? Siehst du, so egoistisch bin ich. 3 Rettungskapseln fehlen bis heute. Ich möchte glauben, du warst in einer. Aber ich fürchte, dass du bis zuletzt alles versucht hast, was du konntest. Vielleicht hast du auf die Kapitänin eingeredet. Vielleicht gab es eine Meuterei und du hast den Kranken und den Kindern beigestanden oder dich um die unruhigen Tiere gekümmert. Ohne Pille kann ich alle möglichen Szenarien zugleich sehen. Und ich erkenne, in jedem Einzelnen bist du mehr um andere als um dich besorgt. 13 Stunden ohne Pille. Hey, ich bin gar nicht mehr wütend auf dich, weil du nicht egoistisch genug warst, um zu überleben. Für mich, nur für mich ganz allein. Darauf sagst du nichts. Meine Frau hat damals Geld gesammelt, um die Suche nach den Rettungskapseln um ein weiteres Jahr zu verlängern. Als sie das Geld ausging, nahm sie mich in den Arm und sagte, du hast so viel von ihm gesprochen, dass ich das Gefühl habe, er war auch Teil unserer Familie. Ich grub meine Nase in ihre Schulter. Ihre Augen konnte ich daher nicht sehen. Aber ihre Stimme klang wie aus einem Film. Jedes Mal, wenn du und ich auseinandergingen, lösten wir zuerst unsere Hände, dann unsere Augen. Die Augen immer zuletzt. Was du nicht weißt, auf der Rückreise zur Erde nahm ich mir jedes Mal vor, alles zu beenden, den Mond nie mehr zu besuchen, denn sobald ich dich dort zurückließ, quetschte eine Kraft meine Lungen und ich hörte auf zu atmen, wartete auf etwas, das nie kam. Meine Reisezeit nach Hause dauerte mit allen Umstiegen 17 Stunden. Sobald ich die Schwerkraft zurück hatte, bekam ich auch alles andere zurück. Mein Leben, meine Familie, spätestens im Schnellzug überfiel mich schrecklicher Hunger. Dann aß ich auf 2 Proteinburger hintereinander. Danach telefonierte ich mit meiner Frau und mit meinem Kind. Sobald ich ihre Stimmen hörte, freute ich mich, sie wiederzusehen. Sie erinnerten mich an all die Dinge, die ich noch zu erledigen hatte. Du musst das Notpaket bei der Schule abgeben. Ich hatte die Tasche längst gepackt, die unser Kind im Fall einer Katastrophe bekommen sollte. Im Jahr zuvor hatten Stürme und Überschwemmungen dazu geführt, dass alle Kinder 2 Tage lang im Schulgebäude eingeschlossen waren. Deshalb sollten wir Notpakete vorbereiten. Von der Liste hatte ich alles abgearbeitet. Energieriegel, Spielzeug, warme Decken. Zusätzlich sollte ich eine Nachricht an unser Kind schreiben. Mach dir keine Sorgen. Alles wird gut. Aber das brachte ich nicht fertig. Bis heute habe ich die Nachricht nicht geschrieben. Meine Stadt erreichte ich bei Sonnenaufgang. Sobald ich die ersten Häuser sah, dachte ich an dich. Du warst da schon auf deiner langen Route durch das Nichts, zu weit weg, um mir zu schreiben. Alles, was ich hatte, war das Vertrauen, dich in einem Jahr wiederzusehen. Alles wird gut. Sobald ich die Wohnung erreichte, stand die Sonne direkt über mir. Bevor ich hineinging, durchsuchte ich meine Taschen und fand jedes Mal eine handgeschriebene Notiz von dir. Jedes Mal dieselben 3 Worte. Das Schreiben mit der Hand hast du dir selbst beigebracht. Deine Schrift klein und ordentlich. Ich fuhr so oft über die Schleifen und Bögen, bis sie mit meinem Finger Kuppen verschmolzen. Dann schaute ich hoch. Der Mond war im Himmel nicht mehr zu sehen. Aber ich war ganz sicher. Er war da. 14 Stunden und ich versinke in deiner Schrift wie in einem Raum, der nie ganz die Sonne einfängt. 15 Stunden. Ich habe versucht, etwas Ruhe zu finden, obwohl ich weiß, dass ich nicht wirklich schlafen kann, bis das hier fertig ist, bis alles draußen ist und auf mich zurückstarrt. 16 Stunden. Auf dem Boden liegt die Pille, schaut mich immer noch an, ihr Gesicht hart und stumpf wie der Mond, aggressiv und weiß. Ich betaste mein eigenes Gesicht. Es fühlt sich hell, leise und schnell an. Ein Wasserfall im Vakuum. Es webt sich in mich hinein. Und ich frage mich, ob etwas wirklich nicht mit mir stimmt. Oder ob Dinge nur ein bisschen nicht mit mir stimmen. So wie bei allen Menschen. 18 Stunden. Ich liege im Bett, spüre eine fremde Körperwärme in der Luft und öffne die Augen. Das fühlt sich an, als käme ich aus der Dunkelheit. Ich suche nach dem hellen, unscharfen Fleck, nach dir. 19 Stunden. Der Schmerz ist so stark, dass ich bewegungslos bleiben muss, bis der Schmerz meinen Sehnerv loslässt und mein Verstand wie eine vernebelte Fensterscheibe wieder aufklart. 20 Stunden. Alles, was du je zu mir gesagt hast, wird in mir gedreht und gewendet, wie geschliffene Edelsteine, die mir das Herz blutig ritzen. 21 Stunden. Mein Körper versucht dein Echo in Form von Tönen herauszuvibrieren. 22 Stunden. Ich atme durch die Tränen hindurch und spüre, wie ich Augenblick für Augenblick weiterlebe, trotz allem. 23 Stunden. Schwindelig machende Erregung. 24 Stunden. Ich stehe auf und mache meinen ersten Schritt. Einen Schritt ins Leere.
Vielen Dank.
Ja, sehr, sehr gerne.
Das war schön für mich, die Geschichte nochmal von dir gelesen zu haben. Und ich habe dabei mitgelesen und meine alten Notizen noch gesehen. Das war ziemlich cool. Das Interessante bei Prosa und vor allem bei Kurzprosa ist, dass ich tatsächlich ein neues Leseerlebnis habe, wenn ich es nochmal genieße. Das ist beim ersten Mal anders und ich erinnere mich anders an die Geschichte. Und wenn ich sie das zweite Mal dann lese oder vorgelesen bekomme, dann macht die Geschichte was anderes mit mir als beim ersten Mal. Und beim ersten Mal war ich, glaube ich, sehr darauf fokussiert, auch auf diese Beziehung und diese Trauer und war davon fasziniert, dass das Erzählende Ich hat die Pronomen sie und ihr. Oder welche Pronomen hat das Erzählende Ich?
Das ist eine gute Frage.
Aber wir haben den Namen, wir haben zumindest den Kosenamen Soldier.
Ja, genau, ja.
Also auf Soldiers Frau und diese diese Beziehung zu dem lyrischen Du. Mhm. Gibt es das? Gibt es den Begriff? Wobei das lyrische Du hat eher ihn, ne? Weil die Frau genau. sagt einmal, genau.
Genau, die Ehefrau, ja.
Genau, die Ehefrau sagt einmal ihm. Mhm. Da ist schon ziemlich suchen, um die richtigen Pronomen zu finden. Bei dem erzählenden Ich gibt es nur einmal, dass Solje wie eine Pilgerin ist, aber das heißt ja nicht unbedingt, dass sie, dass Solje jetzt weiblich ist. Deswegen ist ein Hinweis, aber es ist ein ziemlich schwammiger Hinweis. Ich kann ja auch als Mann oder non-binäre Person wie eine Pilgerin wirken. Abgesehen mal davon, wenn ich eine Geschichte rezensieren möchte oder darüber sprechen möchte, dann sind die ganzen Sachen, die man in der Prosa offen lassen kann, manchmal interessant. Und herausfordernd. Und natürlich, ich habe das jetzt so empfunden, dass das Anderssein von den beiden Hauptpersonen hauptsächlich eine Hypersensibilität ist. Also mehr fühlen, mehr riechen, mehr sehen. Und Solje nimmt dagegen Pillen und Soljes Mann, Soljes Zweitehe nicht. Und deswegen leben die völlig, völlig andere Leben. Und als Solje um ihn trauert, weil er gestorben oder höchstwahrscheinlich gestorben ist, ist Solje ihm nah, indem Solje die Pillen weglässt für 24 Stunden und sich zurückerinnert.
Genau, ja.
Mich hat das erinnert an etwas, was ich in meinem eigenen Leben erlebt habe. Ich habe ja meinen leiblichen Vater und die ganze Familie von meinem leiblichen Vater erst kennengelernt, als ich 28 war. Und mir wurde mein ganzes Leben lang gesagt, ich soll still sein, ich soll ruhig sein, ich soll nicht so aufdrehen. Mein Grundzustand ist sehr temperamentvoll und sehr laut. Und ich musste mich aber anpassen, weil meine Umgebung das nicht wollte. Ich habe aber keine Pillen gekriegt, also nur durch Erziehung. Und als ich meinen Vater und seine Brüder und meinen Opa kennengelernt habe, wurde mir klar, woher das kommt. Und die sind ungeziemt. Also habe ich da gesehen, so wie, was wäre wenn? Und mich gefragt, ob ich das eigentlich lieber mag oder nicht. Und bin zu keinem Ergebnis gekommen, weil genauso wie in deiner Geschichte hat es halt Vor- und Nachteile. Also eigentlich trifft diese Geschichte ja nicht wirklich eine Aussage darüber, was besser ist, auch wenn ich persönlich das Gefühl habe, dass es blöd ist, etwas, was zu mir gehört, mit Pillen zu unterdrücken. Aber das ist, glaube ich, eine Meinung, die ich selber habe und ich bin mir nicht sicher, ob die Geschichte mir das nahelegt.
Also das finde ich, hast du super gut gesagt, dass es eben genau dieser Konflikt ist mit diesem Anpassen, dass die eine Person, die Ich-Person, sich ja dann auch sagt, wegen der Schule und wegen der Arbeit brauchte sie diese Anpassung, aber die andere Person hat eben ein ganz anderes Leben und brauchte da diese Anpassung nicht, aber hat trotzdem bezahlt dafür eben auch wieder einen Preis durch diese Isolation. Und genau, mit der Hypersensibilität, das kam dann beim, glaube ich, zweiten oder dritten Lektorat, dass das jemand vorgeschlagen hat, deswegen haben wir das dann auch so reingenommen als Hinweis. Aber es ist auch interessant, weil es im Amerikanischen, genau, da hatten wir gar nichts, da waren andere Sachen eher, die dann im Lektorat besprochen sind, da kam das dann nicht auf. Und dass eine Person, also jetzt gerade auch im Zusammenhang mit der Frankreich-Geschichte, habe ich dann die Geschichte auch auf Englisch, weil ein französischer Blogger wollte dann noch mehr lesen und dann hatte ich eben diese auf Englisch, da haben wir sozusagen noch was gefunden, wo er noch mehr lesen konnte und er hat das dann auch eher auf dem Autismus-Spektrum gelesen und konnte da halt mit Sachen anknüpfen. Also das fand ich, also sozusagen da ist auch Teil der Geschichte, das ist eben so eine bestimmte Offenheit. Deswegen habe ich auch extra dieses Wort erfunden, Legal, um eine Offenheit reinzubringen, dass es jetzt nicht auf eine bestimmte Fokus gibt, sondern dass eben verschiedene Leute dann hoffentlich auch irgendwie andocken können und da sich in Sachen wiederfinden. Also er fand zum Beispiel diese Stelle mit den Kopfhörern, konnte er total gut relaten. Ich eben, dass Leute so verschiedene Punkte finden, um an da was zu finden.
Die reizarme Umgebung passt auch zu beidem, ne? Spektrum genau. Und
ja.
Genau, ich habe auch zwischendurch an ADHS gedacht, wenn auch nicht so doll.
Und das war sozusagen ein Punkt, wo ich dann wiederum dran gedacht habe, weil ich das eben auch aus meiner Familie auch kenne, ADHS, und dann das war etwas, was bei mir dann im Kopf rumgespuckt ist. So, aber das hoffe ich eben, dass es offen genug ist, geschrieben, dass Leute verschiedene Sachen finden.
Und ganz wie es auch im Vorwort zu der Anthologie Psycho mit Zukunft gesagt wurde, ist es ja, zeigt es den Alltag mit eben dieser Besonderheit oder sogar Erkrankung, aber auch was Besonderes, weil es erzählt ja eine abgeschlossene Geschichte, denn diese Beziehung, die über Jahre lief, ist ja jetzt vorbei, weil er eben im All verschwunden oder gestorben ist. Und Solje muss jetzt die Trauer bewältigen. Zwar eigentlich nicht allein, denn Soljes Frau ist ja sehr unterstützend und gibt sogar Geld aus und sammelt Geld und hilft. Aber in der letzten Konsequenz, also sozusagen in der erzählten Jetztzeit der Kurzgeschichte, ist Solje ja alleine in dem Zimmer, in dem Solje sich sonst mit ihm getroffen hat und probiert aus, was passiert, wenn Solje keine Tabletten nimmt.
Um die, ja, um sich auch in so eine Nähe zu erfahren und vielleicht auch, um zu, vielleicht auch das Leben zu ändern, weil es wird ja auch angedeutet, dass die Ich-Person ja auch nicht ganz glücklich ist, auch mit dem, genau, mit der eigenen Arbeit beispielsweise, während die, genau, er, die Du-Person, ja sehr glücklich ist mit der Arbeit, auch wenn es eine sehr gefährliche Arbeit ist. Und das ist vielleicht auch eine Überlegung, sondern vielleicht ändert sich dann vielleicht dadurch sogar auch ein Leben. Bleibt aber natürlich offen, ja.
Solje hat ja auch ganz schön investiert für die Beziehung. Das ist ja eine sehr komplexe Fernbeziehung und 17 Stunden unterwegs zu sein jedes Mal ist ja auch krass.
Ja, auf jeden Fall. Ja, gut, es ist zum Mond. Ja, dafür geht das schon fast, ja.
Ja, dann, klar, nur wenn ich mir das so überlege, das ist ja, als hätte ich eine Partnerperson, also eine zweite Partnerperson noch irgendwo im Westen der USA oder so.
Ja.
Also das ist ja schon irgendwie echt weit weg und auch wahrscheinlich echt teuer und anstrengend.
Ich habe mir dann halt versucht, eine Zukunft auch vorzustellen, wo solche ja interplanetaren Reisen dazugehören. Also so viel wie für uns vielleicht jetzt weitere Zugreisen oder wenn wir auch an die USA denken, sind ja auch so Flüge, müssen sich ja Familien oft über sozusagen Flugreisen auch ja miteinander koordinieren, um sich gegenseitig zu besuchen. Da ist es gar nicht so ungewöhnlich, mit dem Flugzeug in ein Flugzeug zu steigen, um eine Familie zu besuchen, was für uns in Deutschland vielleicht schon seltsam ist. Und dann habe ich versucht, das sozusagen weiterzudenken in, ja, wie ist es interplanetar, wenn dann eben noch mehr drauf kommt, aber in so einer Welt dann eben auch ja dazugehört, dass eben manche Familien sich dann auch so nur sehen können, ja.
Es ist definitiv eine Geschichte, die mit Science-Fiction-Anteilen nicht geizt. Wir haben da mehrere Dinge, die heute definitiv nicht sind. Genau. Was ich jetzt am stärksten empfunden habe, weil ich das auch nicht so oft lese in der Science-Fiction, interplanetarische Reisen sind ja in der Science-Fiction normales Einmaleins, aber der Körper der Zweitehe verändert sich ja auch. Offensichtlich auch mehr als einmal. Es werden, also die fremdeste Stelle ist, am meisten fremd ist, wenn er sich die Brüste von einer verstorbenen Person aneignet und sie dann danach sozusagen hat und in Nieren trägt, sozusagen. Das ist ja etwas, das in unserer Kultur jetzt eher nicht üblich ist. Ich weiß noch nicht mal von jetzt weniger krassen Sachen, dass ich zum Beispiel, ich habe die Kette meiner verstorbenen Oma. Die ich selten, aber die ich ab und zu in Ehren trage oder so, aber ja nichts von ihrem Körper, nicht mal Haare oder so. Wir haben ja auch gar nicht die technischen Möglichkeiten, das jetzt zu organisieren, aber selbst wenn, würde es uns vermutlich sehr seltsam vorkommen.
Das ist ein ganz anderes Körpergefühl. Das wollte ich damit auch vermitteln, was diese Person eben hat und was auch für die Ich-Person auch ja ungewöhnlich ist und seltsam ist, was aber auch nochmal zeigen soll, ja, dieses Verbundensein dieser Menschen, die eher auf Raumstationen aufwachsen, die ein ganz anderes Gefühl für Familie, für ja Kollektivgruppe haben und das eben auf die Körper auch ausgeht. Also auch schon vielleicht eben durch diese Idee, dass ihre Körper ja schon für den Space angepasst worden sind und sie dadurch ja schon den Körper anders wahrnehmen durch diese Anpassung und dann eben nochmal durch dieses, sich untereinander Organe zu tauschen und einfach ein ganz anderes Körpergefühl. Und was aber vielleicht auch ein Grund dafür war, warum diese Geschichte dann eben noch in dieser amerikanischen Anthologie erscheint, die sich gerade dieser Transness, dieser Transition verschrieben hat und diese Transfuturity, also genau dieses Transness ja auch in dieser Geschichte da so angelegt ist. Da vielleicht gut auch reinpasst in diesen anderen Bereich noch.
Ich habe ja den Eindruck von Solje, dass für Solje beides geht. Also Solje hat ja eine Frau und er könnte ja möglicherweise ursprünglich einen männlichen Körper haben, wobei wir das nicht wissen, es gibt darauf keinen Hinweis, hat dann aber definitiv irgendwann Brüste und ja auch eine Vagina. Und das scheint ja für Solje alles per se zu funktionieren. Ist also nicht festgelegt auf einen bestimmten Körpertyp. Und das hat mich ein bisschen erinnert, wenn man jetzt so den gesamten Aiki-Kurzprosa-Kanon kennt, als Stalker deiner Kurzprosa. Erinnert mich das ein bisschen an Vorsicht, synthetisches Leben. Da hat ja der männlich gelesene Ich-Erzähler eine Frau und die Frau möchte sich irgendwann einen männlichen Körper besorgen, wenn auch aus völlig anderen Gründen. Und das spielt für ihn überhaupt gar keine Rolle. Das ist völlig egal für ihn.
Genau, ja. Und genau, ne, aber nochmal, ja, wieder eine ganz andere Welt ist, Vorsicht, synthetisches Leben. Aber da hast du recht. Also genau dieser Gedanke eben, dass bei Liebe das über die Körper hinausgehen kann und da Körper dann nicht so genau relevant sind, ist ja auch die Frage, bei Vorsicht, synthetisches Leben sagt die Ich-Person ja auch, das Männliche, die du eben beschrieben hast, dass sie ja nicht mehr diejenigen sind, die sie am Anfang ihrer Ehe sind. Also, dass sie sich ja schon während ihrer Ehe verändern. Und das denke ich eben auch mit diesem Alterungsprozess. Also, dass unsere Körper sich ja auch verändern. Und genau, gerade bei weiblichen Körpern kommen ja dann auch sowas wie Wechseljahre und so hinzu. Also, da passiert ja noch so viel oder vielleicht durch eine Schwangerschaft. Also, dass sich Körper eigentlich im Laufe eines Lebens schon so krass verändern, dass es vielleicht gar nicht so abwegig ist zu sagen, ja, wir akzeptieren, genau, wenn unsere PartnerInnen auch ihre Körper ändern. Ja, weil die sich durch das Leben sowieso verändern.
Ich kenne auch einige Beziehungen, bei denen eine Person trans ist und dann durch die körperliche Transition geht und die Beziehung das mitmacht. Also sogar auch bei einer Person, die definitiv immer schon lesbisch war und mit einer vermeintlichen Frau zusammenkam, die sich aber später als Transmann herausstellt und die sind auch immer noch verheiratet.
Ja.
Das ist dann, geht einfach um die Person und nicht um, wie der Körper genau aussieht.
Ja, weil unsere Körper sind ja, also sie sind ja verletzlich und einmal werden sie durchs Leben verändert, aber es können ja auch andere Sachen sein, wie Unfälle oder solche Sachen. Also dass dieses, also es, ich finde es auch super komplex, weil natürlich Körper uns auch was ermöglichen und auch Teil von allem sind irgendwie. Also diese krasse Trennung zwischen Geist und Körper finde ich nicht immer passend, aber gleichzeitig sind sie eben auch in Bewegung, so wie unser Geist, unser Denken in Bewegung ist. Und ja.
Ja, man kann sich auch ganz normal durch krasse Gewichtsabnahme oder Zunahme verändern. Das verändert ja auch einiges beim Anfassen, wie man sich anfühlt und wie man aussieht. Und das führt ja dann auch nicht immer dazu, dass alle gleich wegrennen, oder?
Genau. Ja, das sowieso. Also ich glaube auch gerade bei so Beziehungen, die auch über längere Zeit gehen, muss das eigentlich schon, oder wäre es schön, wenn es schon mitgedacht wird, diese Veränderung, dass man sich eben auch verändert und dass man sich vielleicht zusammen verändert, also dass das nicht stehen bleiben kann.
Ich habe aber auch den Eindruck, man kann sich ja auch innen verändern. Also ich meine, ich habe mich definitiv innerhalb der letzten 12, 13 Jahre verändert, auch was einige Werte betrifft und was einige Hobbys betrifft und Dinge, mit denen ich Zeit verbringe, die haben sich ja geändert. Und damit muss ja dann mein Partner auch klarkommen.
Genau.
Und dann verändern sich auch Dynamiken oder auch durch Kinder, die dann in einer Beziehung dazukommen, die dann alles nochmal auf ein ganz anderes Level heben. Also es gibt da schon noch ein paar krassere Sachen, als wenn man plötzlich Brüste hat. Was ja nur selten wichtig ist, sondern nur eigentlich, während man miteinander intim ist, was ja einen relativ kleinen Teil des Alltags einnimmt.
Ja,
also manchmal sogar für eine gewisse Zeit gar keinen. Also eigentlich dürfte das gar nicht so eine riesige Rolle spielen, wie wir vielleicht immer denken.
Genau, also finde ich total gut, was du da sagst, weil es stimmt. Wir verändern uns ja in auch verschiedenen Lebensphasen und vielleicht da auf so eine krasse innerliche Weise, dass, wie du sagst, also eine Brust mehr oder weniger da vielleicht gar nicht so eine große Rolle spielt, wie wir vielleicht erstmal denken würden. Und was eben auch viele Beziehungen ja auch zeigen, die solche Sachen dann auch aushalten können.
Ja, das ist definitiv was man, glaube ich, besser aushält als plötzlich ein neues Hobby.
Genau.
Das einen immer total ausfüllt.
Ja, genau. Wo dann plötzlich Zeit fehlt, ja.
Und Berufswechsel und Du hattest ja am Anfang unseres Gesprächs schon gesagt, dass Sprache auch etwas mit dem macht, wie sich eine Kurzgeschichte für dich anfühlt. Diese Kurzgeschichte kennst du jetzt in zwei Sprachen. Was fühlt sich für dich anders an, wenn du die englische Version liest? Du hast ja auch eben angedeutet, dass die sich auch ein kleines bisschen inhaltlich unterscheiden, dadurch, dass sie unterschiedliche Lektorate hatten.
Genau, das finde ich ist erstmal ein ganz wichtiger Punkt, den ich erleben durfte. Die unterschiedlichen Lektorate, das sind ja auch immer mehrere Durchgänge mit verschiedenen Personen. Und da muss ich auch nochmal sagen, dass ich das sehr, sehr, sehr schön fand, auch jetzt gerade bei der deutschen Version, wie hier Ingrid dran gearbeitet hat, Joel an der Geschichte mitgearbeitet hat durchs Lektorat und dann am Ende kam auch nochmal Lena dazu und ich dachte, naja, was kann man jetzt noch finden nach so vielen Durchlaufen und hat Lena wirklich nochmal coole Sachen gesagt, wo ich das Gefühl hatte, jetzt wird es auch sprachlich nochmal vielleicht auch nochmal auf ein neues Level, also wie es immer weiterging und interessanterweise auch im Amerikanischen gab es mehrere und gab so eine kleine Divergenz dann auch. Einmal der Kosename ist unterschiedlich in dem englischen und im deutschsprachigen Bereich. Das ist so eine kleine Änderung. Und ja, auch so gibt es beim Englisch natürlich auch dieses mit diesem Überall, das sozusagen dieser besondere Geruch, was ja auch so ein Wortspiel ist im Deutschen. Da gibt es dann im Englischen eine kleine Fußnote. Und ja, also es fühlt sich jetzt auch nochmal lesen, auf jeden Fall anders an und vielleicht auch, weil, also jetzt nicht nur, weil es kleine Divergenzen gibt, sondern vielleicht auch, weil, was ich so auf Englisch gelesen habe, ist dann irgendwie im Hintergrund, wenn ich was Englisches lese immer und beim Deutschen eben das Deutsche, also das schon ja allein von der Sprache eben sich anders anfühlt. Und auch, wenn ich mir die französische Geschichte denke, die ich dann auch selbst nochmal ja dann auch gelesen habe bei einer Lesung, das auch nochmal sich ein bisschen anders anfühlt, auch weil die Sprache ja was anderes, einen anderen Rhythmus hat, eine andere Schnelligkeit hat, einen anderen Sound hat. Also ich liebe ja Englisch und lese sehr gern Englisch und finde, das hat immer so was Weiches, auch Spielerisches und Musikalisches. Französisch bin ich auch absolut verliebt in die Sprache und finde sie aber auch immer sehr challenging, auch die richtigen Aussprachen zu finden und das zu treffen. Und bei dem Französischen war auch noch die Challenge, dass ich englische Wörter drin hatte. Also ich hatte auch Girl und Bosses, also so englische Dinger. Und das dann mit dem Französisch zu mischen, das fand ich noch mal herausfordernd. Also ja, und bei Chinesisch muss ich sagen, da habe ich natürlich gar keine Ahnung. Da würde ich gerne auch noch mal mit Leuten sprechen, die das sehr gut können, um auch herauszufinden, wie sind jetzt Sachen anders übersetzt worden. Weil ich glaube, das ist auch nochmal eine ganz große Challenge, Sachen ins Chinesische oder Japanische zu übersetzen. Und da habe ich auch gelesen, da gibt es eben zwei Herangehensweisen. Die eine sagt, sie wollen so nah wie möglich am Originaltext bleiben. Das wirkt dann aber sehr, sehr fremd für chinesischsprachige oder Japanischsprache. Oder sie sagen, nee, sie wollen es so smooth wie möglich machen, dass man sozusagen nicht diese Fremdheit hat. Und dafür spricht ja auch, also für beide Richtungen spricht ja auch einiges zu sagen, ich will das Fremde wirklich raushören und will mal mit was Fremden konfrontiert werden, auch in der Übersetzung. Oder ich will es eher so abgeglättet haben und will es sozusagen als meins gleich annehmen. Und ich finde, für beide Seiten spricht etwas. Und das ist, dann sind wir wieder bei den großen Fragen der Übersetzung. Wie wollen wir überhaupt eine Übersetzung haben? Wollen wir sozusagen durch die auch ein bisschen verstört oder gestört werden, weil sie anders ist? Oder wollen wir, dass sie so gut klingt, dass wir es gar nicht merken, dass wir gerade eine Übersetzung lesen.
Weißt du, welche Strategie von den beiden verwendet worden ist für die Übersetzung von Utopie 27?
Also die chinesische Übersetzung, das war ein Übersetzer, das weiß ich nicht. Also es kam zwischendurch ein paar Fragen von ihm auch. Und was ich auch interessant fand, war, dass er dann auch selbst herausgefunden hatte, dass Aiki jetzt nicht auf den japanischen Namen zurückgeht, sondern eben auf diese Mischung aus AI, KI, also künstliche Intelligenz. Und er deswegen das auch ein anderes Zeichen dafür genutzt hat, was eher auf die Aussprache geht. Und solche Entscheidungen getroffen hat, genau. Und dann wollte er noch so ein paar Hinweise wissen, einfach inhaltlich das richtig verstanden zu haben. Genau, das würde ich eben alles noch herausfinden. Das weiß ich beim Chinesischen nicht, welche Richtung jetzt eingeschlagen worden ist. Was da genau, wie das, aber das, genau, ich kenne Leute, die da sehr, genau, sehr gut in der Sprache sind und die würde ich dann nochmal fragen wollen.
Hat er das aus dem Deutschen oder aus dem Englischen übersetzt?
Das ist, ich denke, aus dem Deutschen, weil ich sozusagen da die Fragen bekommen habe, jetzt übers Deutsche, ja. Und ich glaube, die Englisch nicht, aber ich bin mir nicht sicher. Ja. Kann auch sein, dass ich sie ihnen auch geschickt hatte. Genau. Manchmal hilft das ja auch. Aber ich glaube, es war aus dem Deutschen.
Ja. Ich habe das Gefühl, dass einige Dinge sich für mich auf einer Sprache, die nicht meine Muttersprache ist, weniger heftig anfühlen. Zum Beispiel, als ich in den USA war, dann haben die Leute über das C-Word gesprochen. Und mir dann irgendwann auch gesagt, was das C-Word ist, was sich natürlich total überhaupt nicht schlimm anfühlt für mich. Ich zucke überhaupt nicht zusammen. Wenn ich es aber auf Deutsch habe, dann...
Ja.
Und ich habe dann den Leuten, da saßen dann so lauter 50-Jährige mit ihren Martinis, dann auch das deutsche Äquivalent gesagt, was sie alle brav wiederholt haben, obwohl sie wussten, was es heißt. Und es machte ihnen überhaupt nichts aus, obwohl sich niemand von ihnen getraut hat, das C-Word zu sagen zu mir. Und nur eine ins Ohr geflüstert sozusagen, was völlig albern ist, weil es ja dasselbe ist. Aber es macht nichts, es ist nichts damit verknüpft. Deswegen tut es nicht weh. Und wenn ich dann etwas auf Englisch lese und da sind ziemlich harte Flüche drin, dann kann ich das gut aushalten, weil das ist ja auf Englisch. Niemand hat mich je so bezeichnet. Ja, was soll's, ne?
Ja.
Weiter im Text. Aber auf Deutsch geht es halt manchmal nicht.
Genau, da würde ich dir auch zustimmen. Ich habe da eine ähnliche Erfahrung, dass es ein bisschen dann wie, ja, ein bisschen abgedämpft wirkt. Gleichzeitig ist es natürlich schon so, dass im Englischen ja auch mehr geflucht wird, also dass es ja auch so eine Fluchkultur fast gibt, dass da ja oft das F-Word ja überall davor gesetzt wird und das nicht so dramatisch gesehen wird, wie im Deutschen das einfach nicht so funktionieren würde. Also wenn wir das so machen, genau, direkt überlegen, dann nehmen wir lieber das englische Wort und eignen uns das an.
Ja, im Spanischen ist es ja auch so, dass ich hatte mal eine spanische Mitbewohnerin und die hat mit jemandem telefoniert und die ganze Zeit joder gesagt, joder, die ganze Zeit. Und das würde ja auf Deutsch nie gehen. Also da sagen wir das ja nun ganz selten und ich auch schon seit Jahren nicht mehr oder Jahrzehnten. Und ja, es fühlt sich anders an, es hat einen anderen Kontext, es ist viel mehr gewohnt. Die haben ja, glaube ich, auch das Wort Arschloch nicht wirklich und sagen dann stattdessen auch joder. Also das ist bei denen irgendwie so total inflationär. Ich frage mich, wie das für die Übersetzungspersonen dann manchmal läuft, aber wahrscheinlich müssen sie dann, damit es den gleichen Effekt hat, auf Deutsch was anderes wählen, weil wir sonst alle zusammenzucken.
Ja, genau, so wird es dann gemacht. Und es ist auch immer, finde ich, auch ein sehr aktuelles Thema zu sagen, wie machen wir Übersetzung? Also zum Beispiel auch die Idee, das mit mehreren Leuten zu machen, finde ich auch gut. Also ich finde es auch bei der französischen Übersetzung toll, dass da zwei Leute dran gearbeitet haben. Ich finde, das kann auch immer nur bereichern, dass die Leute sich auf unterschiedliche Sachen konzentrieren. Gerade bei der französischen Geschichte war auch viel über Sound und Rhythmus im Deutschen gegangen, wo ich auch gleich gesagt habe, geht lieber nach dem Sound und so. Das ist mir fast wichtiger als das Inhaltliche. Das muss nicht immer hundertprozentig das Wort treffen. Besser, es passt in das Soundskelett hinein. Ja, und das haben die auch, hatte ich das Gefühl, wirklich toll gemacht, wo dieser Rhythmus geblieben ist und ich auch bei der Lesung gemerkt habe, dass es wirklich gut zu lesen ist auf Französisch und einen Rhythmus hat und so. Das finde ich, das gefällt mir sehr, sehr gut. Also das ist mir persönlich, glaube ich, bei einer Übersetzung wichtig, dass da so ein Sound mit drüber genommen wird irgendwie. Aber ja, das kann ich natürlich nur bei Sprachen sehen, die ich irgendwie ein bisschen verstehe, aber bei Chinesisch ist es für mich halt ganz anders. Und es ist ja auch eine ganz andere Sprachwelt, in sich rein, erstmal reinzudenken. Mit anderen Sprachbildern, die genau wie das dann funktioniert. Aber ich finde es immer schön, wenn gerade Magazine und Anthologien solche Räume bieten können. Und das ist gerade auch mit Übersetzung ist das natürlich eine finanzielle Herausforderung, weil da sind plötzlich zwei Leute, die da dran gearbeitet haben. Also das ist ja sozusagen immer doppelt so teuer und sich das sowas dann leisten zu wollen und zu können, das gibt's leider nicht so häufig, deswegen wissen wir auch so wenig über die europäische Science-Fiction. Leider. Und deswegen fand ich Frankreich auch so spannend, weil ich liebe französische Literatur und französische Science-Fiction und hatte das Gefühl, jetzt kann ich ein bisschen darüber erfahren von Leuten, die drin sind und mir was darüber erzählen. Und alles, was sie erzählt haben, fand ich sehr, also besser, als ich mir hätte vorstellen können, ja.
Genau, und das ist auch meine nächste neugierige Frage. Da ich weiß gar nichts. Also, bitte beschreib mir, was ist anders, was ist gleich als bei uns? Wodurch zeichnet sich die französische Science-Fiction-Szene aus?
Ich hatte das Glück, vor Ort in Paris die Autorin Louvain Sie, genau, wird klein geschrieben, der Name, Luvan. Sie schreibt so in Richtung New Weird, aber auch, genau, auch Lyrik und mir da einiges erzählen können. Und sie hat auch zum Beispiel den wunderbaren Roman von Karin Tietbeck übersetzt, Amatka, Amatka, Amatka. Und genau, die auch, Karin Tietbeck geht ja auch so in die Richtung New Weird. Und was ich so gehört habe in der französischen Science Fiction, so wie ich es verstanden habe, ist das da eben viel offener in dem Bezug, dass Science Fiction nicht versteckt wird unbedingt in Buchhandlungen und dass es ganz unterschiedliche Spielarten der Science Fiction gibt. Und es gibt eben auch, und das interessiert mich natürlich besonders, eine Science Fiction, die sich da auch sehr um Sprache, an Sprache interessiert ist und an Sprachexperimenten und Sprache auch zu benutzen, gerade in der Science Fiction, zu sagen, wow, das gibt mir jetzt nicht nur eine Form, um mir krasse neue Sachen zu überlegen, inhaltlich, sondern eben auch sprachlich. Und da gibt es auch verschiedene Autorinnen, die mir genannt wurden. Und eine, die ich auch sehr spannend finde, die leider noch nicht übersetzt worden ist, wo mir aber auch gesagt wurde, dass es eben sehr, sehr schwierig ist, weil sie eben so eine ganz eigene Sprache hat. Und das ist Sabrina Calvo, eine Transfrau-Autorin, die ja auch krasse abgefahrene Sachen schreibt, was ich so im Internet recherchiert habe und mir jetzt vorgenommen habe, mal ein Buch von ihr auf Französisch zu lesen, da mal mich herauszufordern und zu hoffen, genau, dass da noch was übersetzt wird. Und sie erscheint bei einem Verlag, La Volte, den kleiner Verlag, der so 7 Bücher pro Jahr rausbringt. Und da, genau, da findet man auch einige von diesen coolen, interessanten Autorinnen. Da ist eben Luvan dabei, da ist Sabrina Calvo dabei und andere. Und genau, es ist auch ein kleiner Verlag, der aber super engagiert ist, der beispielsweise zu Büchern auch Musikalben rausbringt und solche Sachen macht, wo ich denke, wow, also richtig reingeht in dieses Experimentelle und dieses Sprachliche. Wurde mir auch gesagt, dass der Roman eben für das L'Engagement sich interessiert. Also das ist sozusagen ein Wortspiel mit Langage, Sprache und politisches Engagement. Also dass da sozusagen so ein Interesse dran ist. Wo ich denke so, wow, das interessiert mich auch sehr, sehr. Und es hat sich, genau, alles sehr interessant und gut angehört, dass es da wirklich eine Bandbreite gibt und dass es eben auch nicht ungewöhnlich ist, mit Science Fiction auch Literaturpreise gewinnen zu können in Frankreich. Und das finde ich es eben auch, fehlt leider auch in Deutschland, diese Idee, diese Bewegung, diese Offenheit zu sagen, Science Fiction kann eben auch Literatur sein, Science Fiction kann auch experimentelle Sprache sein. Und diese Offenheit gibt es scheinbar in Frankreich. Und ja, das fand ich zum Beispiel sehr, sehr spannend. Und da gibt es auch ein Magazin, das heißt Bifrost, also B-I-Frost. Das findet man auch im Internet. Und da sind eben auch ganz viele, auch feministische Autorinnen, genau, mit Kurzgeschichten vertreten immer wieder. Und das würde ich auch als eine gute und interessante Adresse jetzt mal sagen für Leute, die sich da so ein bisschen interessieren für die französische Science Fiction.
Das wäre vielleicht auch was das Future Fiction Magazine interessieren würde. Ne? Wobei natürlich wahrscheinlich müsste man das schon übersetzen, weil mein Französisch ist leider sehr eingeschlafen. Ich glaube nicht, dass ich Science Fiction lesen könnte, da das ist zu weg. Es ist zu lange her, 26, 27 Jahre. Aber ja, deins ist ja noch etwas wacher offensichtlich und wieder aufgefrischt und so, ne?
Genau, es war immer noch eine große Herausforderung, weil Französisch auch so schnell gesprochen wird. Aber es war, es ging dann irgendwie. Es hat mich selbst tatsächlich überrascht, dass ich lesen und reden konnte. Ich hatte nicht damit gerechnet, dass es funktionieren würde, aber irgendwie hat es dann doch funktioniert.
Ja, ist ziemlich cool. Ich hätte das auch gern gehört, auch wenn ich nicht alles verstehe, wie sich das anhört, wenn du die Geschichte auf Französisch liest. Oder gibt es da irgendwo bei YouTube eine Aufnahme?
Also der eine vom Verlag hat jemand ein Video gemacht, da müsste ich nochmal nachfragen. Also er hat mit seinem Handy ein Video gemacht bei der Lesung. Würde mich auch mal interessieren. Das ist ja dann immer alles so weg in so einem Wow-Flash. Ja.
Wenn wir den Link finden, können wir ihn ja noch in die Kommentare packen.
Genau. Und ich habe natürlich zur Übung auch viele Aufnahmen gemacht, um mich vorher zu üben. Vielleicht veröffentliche ich auch mal was dazu.
Aber ja. Spaß. Für das gilt dann dasselbe. Mir war eben noch was eingefallen zum Thema Sound. Da ja deine Romane, zum Beispiel Neongrau und Proxy, auch einen sehr eigenen Sound haben und auch ein eigenes Vokabular. Was glaubst du, könnte man die trotzdem übersetzen?
Auf jeden Fall. Also ich glaube, das ist dann eben diese Kreativität. Also Übersetzung ist ja auch was neu machen, was kreativ machen, Entscheidungen treffen und sich was überlegen. Und ich glaube, da könnte was Cooles dabei rauskommen. Also es wurde ja auch, Clockwork Orange hat ja auch eine ganz eigene Sprache sich ausgedacht und die gibt es ja auch in Übersetzung. Also ich glaube, dass alles übersetzt werden kann. Das ist genau einfach die menschliche Kreativität. Also vielleicht nicht unbedingt von KI, dass es dann cool ist, aber von Menschen, die können da was richtig Cooles draus machen. Und gerade auch in Teams, wenn man die Ressourcen hat und dann verschiedene Leute auf verschiedene Sachen eben ansetzt von einem Text, da können unglaublich tolle Sachen dabei rauskommen. Vielleicht eben was ganz Neues wieder. Also deswegen ist es ja auch genau total gerechtfertigt, dass diese Leute auch gut entlohnt werden, weil die leisten da halt wirklich Arbeit. Also das ist nicht nur stupide Umwandeln, sondern die überlegen sich ja was dabei. Und auch bei der französischen Übersetzung waren ja auch viele Sachen, da waren auch Neologismen drin und sowas. Und die haben sich da Sachen überlegt, die auch im Französischen funktionieren. Und haben da zu zweit wirklich tolle Sachen gemacht. Also.
Ja, das glaube ich auch. Wir haben ja auch kürzlich immer nach Hause bekommen als deutsche Übersetzung mit einem Dreierteam.
Ja.
Jerusalem, was ich noch nicht gelesen habe, aber schon ein bisschen im ersten Kapitel bin. Mhm. Und das Sams wurde auch übersetzt und das war sehr schwierig, weil einige Sachen funktionieren eigentlich nicht in anderen Sprachen, wie Herr Montag, sogar am Sams scheitert es ja schon, weil das funktioniert nicht alles nur auf Deutsch.
Ja, genau. Aber ich glaube da eben, wenn das ist ja eben das auch das Tolle an Menschen und ihre Kreativität, dass sie da Sachen machen können. Also genau, es gibt ja auch das Band Glitch Feminism von Legacy Russell. Das wurde auch im Team von mehreren übersetzt und das ist dadurch ganz toll. Also ich lese solche Sachen gern auf Original, aber wenn ich sehe, dass dann 5 Leute dran gearbeitet haben, um im Deutschen eben auch eine tolle, ja offene, neue Sprache zu entwickeln, dann ist das fast so ein kleines Werk, das ich dann auch unbedingt lesen möchte und wissen wir, was haben sie da gemacht? Also, und das auch mal zu hören im deutschen Sound, wie toll das auch sein kann, so eine offene Sprache zu haben, die.
Ich habe Clockwork Orange auch auf Deutsch gelesen, sogar gehört. Mhm. Also, das hat mir auch ganz gut gefallen. Das war sprachlich schon ziemlich klasse.
Ja, genau. Und ich glaube, wenn eben eine tolle Übersetzung kann, da nochmal was sozusagen hinzufügen, dem Ganzen. Ja.
Ja, so wie mal über die Sachen von Harry Rowold gesagt worden ist, liest seine Übersetzung im Original, geht doch einiges verloren. Ja, ist witzig.
Ja.
Ich möchte auch daran erinnern, dass deine Geschichte Ein Schritt ins Leere, das ist ja 2024 erschienen und eindeutig Science Fiction und es ist eine Erstveröffentlichung. Das heißt, man kann die Geschichte auch für den Kurt-Laßwitz-Preis nominieren. Da läuft ja jetzt gerade in diesem Monat, jetzt ist Januar, für den Fall, dass ihr es später hört, ist es vorbei. Also in diesem Monat kann man das, sofern man wahlberechtigt ist, noch nominieren bei Udo Klotz zum KLP. Das habe ich übrigens bereits getan.
Oh.
Ich lese leider nicht mehr so ganz so viele Kurzgeschichten wie früher, aber ich glaube, 50 bis 100 sind trotzdem auch 2024 zusammengekommen.
Mhm. Wow, krass. Sehr impressive. Und du liest jetzt auch viel Übersetzung, oder? Also die sagen Original Englisch.
Also geändert hat sich, dass ich im Jahr 2024 deutlich mehr Science Fiction gelesen habe, die aus anderen Sprachen ins Deutsche übersetzt worden ist. Mhm. Und was aber auch schon länger ist, ja, ich lese auch Sachen auf Englisch. Ich hatte ja eigentlich 2020 gesagt, ich lese jetzt alles nur noch auf Deutsch. Aber die Sachen, die noch nicht übersetzt worden sind, die lese ich auch auf Englisch. Und manchmal bin ich auch ungeduldig und lese es erst auf Englisch und dann später irgendwann auf Deutsch. Wenn wir das dann endlich übersetzt haben, wenn wir es denn übersetzt haben, für meinen Geschmack wird ja viel zu wenig übersetzt, aber ich weiß natürlich.
Ja.
Ja, es ist nicht so einfach.
Ja, genau. Also, ja, es ist nicht so einfach, weil es eben da auch das Geld fehlt. Aber ich kenne das auch, dieses Gefühl. Ich bin dann auch teilweise ungeduldig, gerade bei englischen Sachen und kann dann auch nicht immer warten. Jetzt kam jetzt auch das Neue von Jeff Vandermeer raus, Absolution. Und genau, das habe ich mir dann auch zum Geburtstag gewünscht. Weil ich es unbedingt doch lesen wollte.
Da habe ich nur die Rezension gelesen.
Mhm, genau. Und ja, da bin ich auch gespannt.
Ja, dann freue ich mich. Möchtest du noch auf irgendwas hinweisen, was demnächst demnächst geschehen wird, was wir letzten Monat nicht erwähnt haben.
Oh ja, ich genau, was wo ich jetzt schon ein bisschen aufgeregt bin, was demnächst passieren wird, am 26. Februar wird endlich Neon Grau, die Hörspielserie, genau, erscheinen in der ARD-Mediathek, müsste sie dann sein. Genau, da bin ich schon sehr, sehr aufgeregt, was genau, wie, was. Ich habe auch noch gar nicht die finale Fassung gehört und ja, bin schon sehr gespannt darauf, auf diese Erscheinung. Dann freue ich mich auch heute, dass den neuen Roman dann ins Lektorat zu geben. Und genau der, wenn alles super läuft, dann soll der auch dieses Jahr noch erscheinen. Und jetzt aber erstmal genau fertig geschrieben und ins Lektorat. Und was auch nochmal war, weiß ich aber noch nicht genau, wann das passieren wird, aber auch demnächst wird auch Neurobeast als Hörbuch erscheinen und dann auch ein Jahr lang in der Mediathek zur Verfügung stehen.
Genau. Das cool. Kann
dann auch nochmal gehört werden. Da bin ich auch sehr gespannt, weil da habe ich auch gar nichts gehört, keine Rohfassung oder da bin ich, weiß ich gar nicht, wie das klingen wird. Und genau, da freue ich mich auch sehr drauf.
Ja, Neon Grau habe ich mir angehört, dann höre ich mir Neurobeast auch an. Das ist eine gute Gelegenheit zum Reread.
Ja, es war sehr, sehr schön wieder mit dir, Yvonne. Und ich freue mich sehr, hier sein zu können.
Ja. Ja, vielen Dank, dass du wieder gekommen bist. Und ich habe auch überhaupt noch gar keine Ahnung, mit wem der nächste Podcast ist. Es gibt so ein paar Ideen, die aber noch nicht angeschrieben worden sind und noch nicht zugesagt haben. Deswegen lasst euch überraschen. Ich vermute dann, es geht im Februar weiter.
Ja, vielen, vielen Dank, dass ich da sein durfte und hier nochmal lesen durfte. Das war für mich auch nochmal krass, das nochmal durchzuerleben, diese Geschichte, um mit dir jetzt drüber zu sprechen. Vielen, vielen Dank, Yvonne.
Ja, vielen Dank. Danke gleichfalls. Dankeschön. Und auf Wiederhören.
Auf jeden Fall.